Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch. Für die, die mich nicht kennen, ich bin nicht Pastor, und damit bin ich auch nicht Gastpastor. Ich bin auch nicht mal Nebenerwerbspastor. Ich habe einen ganz anderen Beruf. Aber wenn ich was bin, dann bin ich Hobbyprediger, würde ich vielleicht sagen so. Ich habe einen ganz anderen Beruf, und es gibt aber eine Schnittmenge, glaube ich, zwischen dem Beruf des Pastors und dem meinigen. Und das ist, dass wir von Zeit zu Zeit Licht ins Dunkel bringen müssen. In meinem Bereich ist es dann so, dass ich, also was das Impfen betrifft zum Beispiel, nicht mehr so richtig viel Lust habe zu argumentieren, sondern da haue ich Sätze raus. Und bei anderen Themen haue ich auch Sätze raus. So kurze, prägnante Sätze, die man sich einfach merken kann, und die Licht ins Dunkel bringen. Und es gibt viel Dunkel in der Kinderheilkunde, zumindest in den Köpfen der Eltern, habe ich so den Eindruck manchmal. Und ein solcher Satz ist zum Beispiel: Zahnen, also der Prozess des Zahnens bei Kindern, macht kein Fieber. Nehmt es bitte mit nach Hause. Take-home-Message: Zahnen macht kein Fieber. Das Zahnen hat noch nie Fieber gemacht. Was dazu führt, wenn man das glaubt, dass das Fieber vom Zahnen kommen könnte, ist einfach nur, dass man dann eine Infektion zu spät erkennt. Zahnen macht kein Fieber. So, oder was anderes ist zum Beispiel: ein Magen-Darm-Infekt sollte auf gar keinen Fall mit Schonkost behandelt werden. Das ist der völlige Blödsinn. Das Schlimmste an meinen Magen-Darm-Infekten als Kind war die Schleimsuppe meiner Oma. Also der Darm braucht auch Fett, um sich zu regenerieren. Bitte macht, wenn ihr Magen-Darm-Infekt habt, keine Schonkost. Esst ganz normal, also alles, auf was ihr Lust habt. Und solche Sätze, die muss ich von Zeit zu Zeit raushauen, weil es manchmal auch nicht so viel Zeit gibt. Und die Eltern die Botschaft brauchen, und dann wird es ohne Begründung einfach so rausgehauen. Und der Predigttext heute, der ist von Johannes. Und ich habe den Eindruck, dem Johannes ging es genauso. In seinen Briefen haut der Sätze raus. Es ist komplett anders wie in den Paulusbriefen. Paulus hat immer alles begründet und hat seine Argumentation fein und sauber aufgebaut. Ich habe eine Paulus-Biografie gelesen, und von N.T. Wright, und der behauptet, dass Paulus nach seiner Bekehrung 10 Jahre in Tarsus war und da seine Theologie aufgebaut hat, 10 Jahre lang. Und die Theologie, mit der er dann rausgegangen ist in die Welt, die ist da begründet worden, und die ist sehr gut begründet. Bei Johannes ist es komplett anders. Johannes schreibt in seinen Briefen, finde ich, auch so ein bisschen durcheinander. Also da kommt mal dieses und mal jenes, und er haut einfach diese Sätze raus in Abgrenzung zu manchem, was sich an Finsternis in die Köpfe geschlichen hat. Das ist zumindest mein Eindruck. Und da gibt es keine Begründungen. Es geht einfach zack, zack, zack. Und so einen Text habe ich mitgebracht. Und zwar 1. Johannes 1, ab Vers 5, und ich höre dann, also man könnte das den ganzen Johannesbrief so weitermachen, aber ich höre dann bei 2, Vers 11 auf. Und ich habe mir 5 von diesen Sätzen rausgesucht, die wir dann ein bisschen näher betrachten wollen und hoffentlich so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wer mitlesen will, kann das in seiner Bibel tun oder hier. 1. Johannes 1, ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er Licht ist oder wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, unseres Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt, und doch schreibe ich euch auch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Diese Finsternis, von der Johannes da spricht, er bezieht sich, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, in dem Kontext, in dem er diesen Brief geschrieben hat, auf die sogenannten Gnostiker. Das war eine Strömung, die unter anderem die leibliche Auferstehung geleugnet hat, die behauptet hat, dass es nur um die Seele geht, dass der Körper nicht erlöst werden muss, dass es nichts Körperliches gibt und deswegen auch der Bezug zur Sünde. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Weil die Gnostiker nämlich beispielsweise gesagt haben, wir können gar nicht sündigen, weil der Körper irrelevant ist. Es geht nur um die Erkenntnis. Also das ist so ganz, ganz kurz und wirklich verkürzt der gedankliche Kontext, in dem Johannes diesen Brief schreibt. Und wie gesagt, ich habe jetzt 5 Schlaglichter, die möglicherweise ist es bei euch gar nicht nötig, bei mir punktuell vielleicht schon, Licht ins Dunkel bringen. Und es geht los mit dem Satz, bei Gott gibt es keine Dunkelheit. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ihr euer Leben so betrachtet und wenn ihr euer Glaubensleben so betrachtet und wenn ihr Sätze hört, wie dass Jesus gesagt hat, ich will euch das Leben und volle Genüge geben. Glaubt ihr das, dass es 100% stimmt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaubt ihr, dass es 100% stimmt, so für jede Lebenssituation? Jesus ist das Leben und wenn ich den habe, dann ist alles gut. Da ist keine Finsternis, da ist Liebe, da ist Angenommensein. Mir persönlich kommt Gott tatsächlich manchmal schon auch, also unnahbar, unverständlich, manchmal ein bisschen unberechenbar vor. Johannes schreibt hier völlig klar, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Der erste Satz, den er da in unserem Text sagt, und zwar stellt er einen Satz noch davor und sagt, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Von Jesus gehört haben. Das ist die Botschaft. Und in den ersten 4 Versen geht Johannes darauf ein, das ist die einzige Begründung, die er für seine ganzen Thesen, für seine ganzen Sätze bringt. In den ersten 4 Versen im ersten Johannesbrief, da schreibt er, wir haben es angefasst, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn erlebt. Und jetzt sagt er, das ist die Botschaft. In ihm ist keine Finsternis, es ist nur Licht in ihm. Das heißt, Alles, was böse ist, alles, was das Leben zerstören will, alles, was dunkel ist, alles, was sündhaft ist, alles, was schlecht ist, was auch uns ablehnt, was das Leben behindert, kommt nicht von Gott. In Gott ist nur Licht und keine Finsternis. Und Johannes lässt es einfach so stehen. Aber es ist kein Hauch des Bösen in Gott. Kein Hauch des Bösen. Und ich glaube, dass in diesem Konflikt, der da in mir auch ist, also mein tägliches Erleben und diese Aussage, dass Gott sich manchmal entzieht und das hier steht und in ihm ist nur Licht und keine Finsternis, es ist nur Liebe, es ist nur Leben. Ich glaube, das wäre meine persönliche Auflösung, dass dieser Konflikt daher kommt, dass die Finsternis in mir ist. Und dass die Erkenntnis Gottes und der Liebe Gottes und des Wesen Gottes, in dem keine Finsternis ist, verschleiert. Weil ich ihn ja doch mit meinem menschlichen Fühlen, mit meinem menschlichen Denken, mit meiner menschlichen Prägung in irgendeiner Form verstehen muss und erkennen muss. Und solange ich noch hier auf der Welt bin und solange ich noch nicht, solange ich noch diesen Körper habe und solange die Welt noch so ist, wie sie ist, ist es manchmal verschleiert. Und umso wichtiger zu wissen, und ich sage das ganz bewusst, ganz egal in welcher Situation wir sind, nochmal, in Gott gibt es keine Finsternis. Wir sollten Gott nicht für alles verantwortlich machen, was wir Menschen falsch machen. In ihm ist nur Licht und keine Finsternis. Und das Schöne finde ich an dieser Geschichte und an diesem Satz, das Wunderschöne finde ich, dass sich das Johannes nicht alleine ausgedacht hat. Er sagt, er hat es gesehen, er hat es angefasst, ich habe diesen Jesus gesehen, ich habe den Mensch gewordenen Sohn Gottes gesehen und da ist nur Licht und keine Finsternis. Und er ist, wie gesagt, nicht alleine. Im Jakobusbrief steht folgender schöne Satz, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr dürft aus mir leben. Und da gibt es keine Veränderung. Das ist so ziemlich das Verlässlichste in einer sich schnell ändernden Welt und in schnell ändernden Zeiten, was man hören kann. In ihm ist nur Licht und niemals eine Veränderung in seinem Wesen. Finster ist biblisch gesehen alles, was im Widerspruch zu diesem Wesen Gottes steht. Hass, Lüge, Egoismus, Machtstreben, alle Schattierungen des Bösen. Das definiert die Bibel als Finsternis, weil Gott die Definition des Lichtes ist. Und alles, was diesem Wesen nicht entspricht und auch alles, was in mir diesem Wesen nicht entspricht, kommt nicht von Gott. Das Böse in der Welt, und das ist vielleicht auch was, warum wir das manchmal nicht verstehen können. Die Bibel gibt uns nicht auf alles eine Antwort. Die Bibel gibt uns zum Beispiel keine Antwort auf die Frage, wo kommt das Böse her in der Welt. Da gibt uns die Bibel keine Antwort drauf. Es gibt uns die Antwort drauf, wie das Böse in uns gekommen ist und in die Welt gekommen ist, aber nicht warum. Und nicht, woher das kommt. Aber die Bibel sagt ganz klar, von der ersten bis zur letzten Seite, bei Gott ist Licht und keine Finsternis. Und alles, was diesem Wesen nicht entspricht, ist nicht göttlich. Es geht nicht viel einfacher weiter. Das sage ich euch gleich mit den nächsten Punkten. Aber, und das ist die Quintessenz aus diesem ersten Punkt für mich, nicht Gott ist schuld daran, dass wir Menschen nicht im Frieden leben und lieblos und brutal miteinander umgehen. Nicht Gott ist schuld daran. Und das ist die Überleitung zum zweiten Satz, den Johannes da raushaut. Und übrigens, wenn euch die Sätze etwas verkürzt oder schroff auch vorkommen, sind nicht von mir, die sind von Johannes. Also ich sage nur, was er gesagt hat. Und Johannes sagt klipp und klar, alle Menschen, alle, wir alle sind Sünder. Kommt auch keine Begründung. Wir entsprechen alle nicht diesem Wesen Gottes. Und wie gesagt, es gibt keine Begründung. Er sagt es nur sehr, sehr hart, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. So lügen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 8. Und Vers 10 geht gerade weiter. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das Wort Sünde ist ja so ein bisschen schwierig. Also ist auch schwierig geworden, das Wort Sünde. Und es gibt viele Theologen, die dieses Wort tatsächlich auch so ein bisschen umschiffen. Es gibt viele Pastoren, die dieses Wort umschiffen. Weil dieses Wort bedeutet, da ist was kaputt gegangen. Und da stimmt was nicht. Und da stimmt tatsächlich auch mit mir was nicht. Und es stimmt ganz grundlegend mit mir was nicht. Und das ist vielleicht was, was wir heute, vielleicht auch in unserer religionsfeindlichen Welt, nicht mehr so gerne hören. Wir hören heute gerne und oft und immer wieder, so wie du bist, ist es in Ordnung. So wie du bist, ist es gut. Und ich glaube, Johannes hat es, oder wir haben es nötig, dass Johannes so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Johannes sagt, wir sind alle Sünder. Mit uns stimmt was nicht. Und so wie wir sind, und so wie wir agieren, und so wie wir handeln, und so wie wir unseren Mitmenschen behandeln, ist es nicht gut. Mit uns stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, dass hier in diesem Satz, alle Menschen sind Sünder, eine der Grundlagen unseres christlichen Glaubens ist, die wir nicht verleugnen sollten. Und ich glaube, dass der Mensch nur in seiner Gesamtheit verstanden wird, durch diese beiden Aspekte. Auf der einen Seite die Größe des Menschen. Wir sind ja schon was. Wir können was. Wir sind zu was in der Lage. Wir haben viel geleistet. Und auf der anderen Seite aber auch diese Wahrheit und wir sind alle Sünder und es stimmt was nicht mit uns. Denn wenn wir das Wort Sünde und diese Wahrheit, dass da was kaputt gegangen ist und dass da was Heilung braucht und dass da was Erneuerung braucht und dass wir so wie wir sind nicht bleiben können, wenn wir das oder nicht bleiben sollten, wenn wir das nicht mehr sagen, dann lassen wir uns Menschen im Elend sitzen. Denn Sünde zerstört. Wenn wir sagen, Gott ist Leben und Licht, dann sagen wir damit, wir Menschen sind getrennt von diesem Leben und Licht. Und nur in der Gemeinschaft mit Gott, der das Leben erfunden hat, gibt es echtes Leben. Und wenn wir uns von ihm trennen, dann wird das Leben zerstört. Sünde zerstört Leben. Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört unsere menschlichen Interaktionen. Und der Mensch kommt ins Elend. Also auch wieder zwei kurze Beispiele, um das deutlich zu machen, aus meinem Beruf. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, also hier bei uns in Deutschland, das gilt nicht mehr, das galt noch nie für die ganze Welt, aber für uns hier in Mitteleuropa, in Deutschland gilt es noch, dass wir in einer Zeit der Sicherheit leben, die es noch nie gegeben hat. Hat es noch nie gegeben. Es hat noch nie 80 Jahre Frieden gegeben in Europa. Und es hat noch nie so ein hohes Maß an Sicherheit gegeben. Und eigentlich könnten wir uns doch alle frei bewegen. Wir können alles sagen, wir können alles tun. Es gibt keine Konsequenzen. Der Staat kümmert sich um uns immer noch. Es gibt Fahrradhelme, es gibt Airbags, es gibt alles Mögliche. Das Maß an Sicherheit war noch nie so hoch wie jetzt. Und ich erlebe in der Praxis, in meiner Praxis, dass Menschen, vor allen Dingen Eltern, um ihre Kinder so viel Angst haben, dass sie sie nicht mehr alleine rauslassen, dass sie sie tracken mit dem Handy, dass es droht zu schauern, dann bringen sie sie mit dem Auto zur Schule. Und so weiter. Wir sprechen heutzutage übrigens nicht mehr von Helikoptereltern, die ihre Kinder überwachen, sondern wir sprechen von Rasenmähereltern, die um das Kind rum versuchen, den Rasen zu mähen, damit sich's bloß nichts tut. Wir leben in der Zeit der größtmöglichen Sicherheit. Und wir haben Angst wie nie. Und das zerstört Beziehungen. Und die Kinder werden, die dann auf dem Sofa sitzen, weil sie sich nicht mehr raustrauen, die werden dick und dumm. Nochmal so ein Satz, aber es ist die Wahrheit, es ist Licht ins Dunkel. Wir leben in der Zeit der größtmöglichen Sicherheit und wir haben so viel Angst wie noch nie. Es gibt übrigens international den Begriff German Angst. Das ist kein Witz, das ist ein Terminus Technicus, German Angst. Und das zweite Beispiel, um es noch etwas deutlicher zu machen, wart ihr mal einkaufen im Supermarkt? Wie viele verschiedene Gemüsesorten, wie viele verschiedene Obstsorten, wie viele verschiedene Joghurtsorten, wie viel Biofleisch, wie viel was weiß ich gibt's denn da alles? Und jetzt alles auch noch glutenfrei. Und wir machen uns so viel Sorgen ums Essen und nehmen irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu uns und geben ein Heidengeld aus für irgendeinen sinnlosen Quatsch. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und wir hatten noch nie so viel. Und wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben es gesungen, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und das Essen schmeckt, ich war gestern auf einem Fest, es war ein Rinderfilet. Wahnsinn. Und da brauche ich kein Selen dazu. Und auch kein Vitamin D. So, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich ein paar Sätze noch rausgehauen. Aber tatsächlich ist es für mich ein Zeichen, wie sehr wir uns in der Gesellschaft von Gott entfernt haben, dass wir uns so viel Sorgen machen um das, was wir essen. Jesus hat übrigens gesagt, nicht durch das, was durch den Mund eingeht, werden wir unrein, sondern durch das, was rauskommt. Sünde zerstört. Sünde macht Angst. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, dass alle Menschen Sünder sind. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe es schon angedeutet. Denn die Sünde zu negieren bedeutet, den Menschen in seinem Elend sitzen zu lassen und zu sagen, so wie es jetzt ist, ist es gut. Sünde, die Botschaft von der Sünde bedeutet, es kann besser sein. Du kannst heil werden. Da ist einer, der dich geschaffen hat, der möchte nicht, dass du in deiner Not sitzen bleibst. Es ist Sünde, aber er lädt dich ein, zurückzukommen. Er lädt dich zur Umkehr ein. Es muss nicht immer so weitergehen. Das ist die Botschaft von der Sünde. Und wir sollten bitte, auch wenn es Widerstand gibt, auch wenn es Gegenwind gibt, auf diese Botschaft nicht verzichten. Alle Menschen sind Sünder. Alle, die ihr hier sitzt, und die ich hier stehe, wo ich hier stehe. Die gute Nachricht ist, Sünde zerstört das Leben, aber da ist einer, der hat das Leben erfunden. Und er hat so eine tiefe Sehnsucht zu uns, dass er alles dafür gegeben hat, dass wir wegkommen von dieser Sünde, dass wir aus unserem Elend rauskommen. Und jetzt kommt ein super Satz. Denn da ist einer gekommen, der genügt. Und das sagt Johannes hier auch ganz, 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 ganz deutlich. Jesus genügt. und es kann das Leben wieder losgehen. Jesus genügt. Denn, Kapitel 2, Vers 2, er ist die Versöhnung von uns für unsere Sünden. Und das finde ich auch in der Formulierung, auch von der Grammatik her, traumhaft. Denn da steht, er ist. Er ist. Das ist Präsens, so wie ihr hier sitzt. Für euer Elend gibt es eine Lösung, die heißt Jesus Christus. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und das Zweite, was ich an der Formulierung wahnsinnig schön finde, ist das Wort er. Eine Person. Wir glauben im Gegensatz zu den Gnostikern nicht an irgendwelche Gedankengebäude. Wir glauben auch nicht, wie alle anderen Religionen auf dieser Welt, an etwas, an Lehrsätze oder an Dinge, wie wir versuchen können, Gott zu gefallen, an irgendwelche Frömmigkeiten, an irgendwelche Gedankengebäude. Wir glauben an eine Person. Das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube an eine Person. Ich glaube nicht an Lehrsätze, ich glaube an eine Person. Und diese Person ist die Lösung für meine Probleme. So wie ich hier stehe und für alles, was früher war und für alles, was noch kommen wird. Es gibt einen, der mich versöhnt hat. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Das nehmt mit nach Hause. Dann habt ihr, also mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Aber es kommt noch ein bisschen was. Und auch da, Kapitel 1, Vers 9, sagt das nochmal ganz deutlich, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Auch wieder in dieser Treue steckt der Präsens, ne? Er ist treu, er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es gibt eine Lösung für unser Elend. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt wird's noch schöner. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den. Ich habe da bei 2 Vers 2 drei Punkte dahinter gemacht, denn der Satz geht weiter. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus genügt. Und Jesus wird die ganze Welt, die jetzt wirklich im Elend ist. Also guckt ihr noch gerne Nachrichten? Jesus ist die Versöhnung für diese Welt. Und diese Welt ist nicht am Ende. Also die Botschaft von der Sünde und vom Elend, die gilt für die ganze Welt. Aber es gilt auch, dass Jesus alles neu macht. Jesus wird alles neu machen und uns werden die Augen übergehen über das, was noch kommt. Jesus ist die Versöhnung für die ganze Welt. Das bedeutet auch, es gibt keinen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, es gibt keinen auf dieser Welt, dem das nicht gilt. Ich weiß nicht, mit wem ihr gerade im Clinch liegt, wo die Beziehung so ein bisschen angespannt, schwierig ist. Es gibt keinen, der euch vielleicht übervorteilt hat, der böse zu euch war, das gibt's ja alles, der euch hasst. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, dem dieses Angebot nicht gilt. Und deswegen ist das, die Botschaft vom Kreuz und von Jesus Christus die beste Botschaft der Welt, weil sie für jeden gilt. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Gnostikern. Die Gnostiker haben die Erkenntnis über alles gesetzt. Erkenntnis war so das Wichtigste. Und ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen mit den Gnostikern beschäftigt und ich dachte, so ein paar Anklänge an unsere Welt und an unser Denken habe ich tatsächlich gefunden. Auch die Betonung der Erkenntnis. Bildung, Bildung, Bildung. Oder Haltung, Haltung, Haltung. Irgendwelche Lehrsätze sind wichtig. Und ich kenne auch in meinem christlichen Umfeld, in meiner christlichen Bubble, Menschen, die sagen, es muss doch noch mehr geben. Wir haben gerade gesagt, Jesus genügt. die aber sagen, irgendwas fehlt mir noch und irgendwie muss doch eine neue Erkenntnis geben. Und mit allem möglichen Erkenntnisgewinn dann auf Tournee gehen. Und sagen, Jesus genügt, aber lies mal noch das Buch. Ist gar nicht schlecht, ist nicht schlecht, Bücher zu lesen. Oder die das so formulieren, wenn Jesus wirklich in deinem Leben ist, dann müsste doch... Und da schleicht sich was ein, wo das ich überschreiben würde mit Jesus und. Oder Jesus aber. Und das war damals der ganz starke Kontext, wo die Gnostiker die Gemeinde wirklich angegriffen haben und ihre Lehren verbreitet haben und viele sich wirklich verführen lassen haben. Da waren dann so Dinge, und in diesem Kontext ist der Text geschrieben, dass es nur noch um Erkenntnis geht. Es geht gar nicht darum, wie wir leben. Es geht nicht um unseren Körper. Es geht nur darum, dass wir erkennen. Und es geht auch nicht um eine körperliche Erlöstheit. Es geht nur noch darum, dass wir erkennen. Und das fußt so ein bisschen tatsächlich auch auf der jüdischen Tradition. Es gibt in der Antike schon zu Jesuszeiten gab es jüdische Schriften, in denen Folgendes zum Beispiel steht: Hast du Wissen? Was mangelt dir? Fehlt dir Wissen? Was hast du? Eine klare Abgrenzung von denen, die nichts wissen. Und das hat sich in die junge Gemeinde mit eingeschlossen. Und ich glaube, auch bei uns ist ja viel von Bildung die Rede, zumindest in der Gesellschaft. Und alle möglichen Berufe werden jetzt Studiengänge. Ganz schrecklich, finde ich. Also wieder aus der Medizin das Einzige. Also die Hebammen... Das ist ein Ausbildungsberuf, ein klassischer Ausbildungsberuf, finde ich. Hebamme ist jetzt ein Studium. Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass die mehr am Schreibtisch sitzen und mit weniger klinischer Erfahrung auf die Menschen losgelassen werden. Das ist das Einzige, was sich ändert. Also auch wieder so was, was mir gerade nicht passt. Aber ich haue es einfach nur so raus, ihr könnt euch denken, was ihr wollt. Aber so ein bisschen die Tendenz spüre ich tatsächlich auch in uns bei uns in der christlichen Bubble, dass es um Wissen geht, dass es um Erkenntnis geht, dass es darum geht, ein bisschen tiefer einzusteigen. Wir steigen tiefer ein. Und Jesus sagt Folgendes, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das steht. Und Jesus lobt in Lukas 10, Vers 21. In Lukas 10, Vers 1, könnt ihr aufschlagen. Und wie revolutionär ist das denn? Und wie revolutionär hört sich das heute vielleicht an, dass Jesus seinen Vater im Himmel lobt, dass es den einfachen Menschen offenbart hat. Und er geht sogar noch weiter und sagt, er hat es den Klugen verborgen. Es gibt keine neue Erkenntnis. Das gilt auch für uns. Es gibt über Jesus hinaus keine neue Erkenntnis. Und er hat es den Klugen verborgen und den Einfachen, denen hat er es offenbart. Und dafür lobt Jesus seinen Vater im Himmel. Das sollten wir uns noch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen schreibt Johannes auch in Kapitel 2, 7 und 8, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot. Und das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und das Wort Gottes muss durch Jesus erklärt werden. Aber es gibt auch kein anderes Wort. Ups, habe ich es jetzt ausgeschaltet, oder? Ha. Es gibt auch kein anderes Wort Gottes. Wir haben das alles und es hat sich nichts verändert. Es gibt kein neues Gebot, sondern das alte Gebot und das ist das Wort, das ihr gehört habt. Und es geht auch hier noch kurz weiter. Ein ganz, ganz, ganz steiler Satz, der geht dann, also beim nächsten Punkt wird der noch ein bisschen erklärt, aber hier will ich nur darauf eingehen, dass Johannes im Vers 3 sagt, daran sehen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wir haben nicht es erkannt. Wir haben nicht irgendwas erkannt. Wir haben nicht mehr Erkenntnis als jeder andere. Wir haben ihn erkannt. Wieder diese Person. Ich glaube an eine Person. Das steht im Luthertext immer kennen, aber das eigentliche Wort ist erkennen und das ist genau das Wort, auf das die Gnostiker so viel Wert gelegt haben. Und Johannes sagt, wenn ihr erkennen wollt, dann erkennt diesen Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann, letzter Satz, und jetzt wird's, finde ich, für mich richtig heftig, wer nur redet und nicht handelt, lügt. Denn der letzte Satz, daran haben wir ihn erkannt, da sagt Johannes dazu, dass wir seine Gebote halten. Das ist der ganze Satz. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir seine Gebote halten. Punkt. Nicht an irgendwelchen hochgeistigen Gedanken gelangen wir zur Erkenntnis, sondern wir gelangen zur Erkenntnis dadurch, dass wir tun, was Jesus getan hat. Daran erkennen wir, ihn erkannt haben, daran, dass wir seine Gebote halten. Das ist ganz einfach. Und da gibt es auch für denjenigen, der mehr Erkenntnis hat, der mehr Wissen hat, keine anderen Gebote als für den Einfachen und den, der vielleicht mit Mathe ein bisschen Schwierigkeiten hat. Es gibt keine anderen Gebote. Und deswegen auch ein Satz, den man sich sehr, sehr gut merken kann von Johannes. Wer sagt, dass er in ihm bleibt? Also wenn euch das jetzt alles gut gefällt, dass Jesus die Vergebung für unsere Sünden ist und dass wir in ihm alles erkennen und dass er genügt, mir gefällt das sehr, sehr gut. Der würde ja gerne in ihm bleiben. Der würde es ja gerne festhalten. Und Johannes sagt, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch, ich sage es mal, es ist ganz unchristlich, der soll auch verdammt nochmal so leben, wie er gelebt hat. Wenn wir das erkannt haben, was Jesus für uns getan hat, dann können wir mit unseren Mitmenschen nicht mehr auf die alte Art und Weise umgehen. Wenn wir das wirklich erkannt haben. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, und das werden die meisten von uns wahrscheinlich sagen oder sich zumindest wünschen, der soll Jesus nachfolgen. Denn so leben, wie Jesus gelebt hat, das bedeutet Nachfolge. Und es geht offenbar um das personale Verhalten zu dem, in dem das Leben selber offenbar geworden ist. Darum geht es Johannes. Johannes sagt, in ihm ist Licht und keine Finsternis. Und Jesus sagt, in mir ist Leben und es gibt in mir keinen Tod. Und jetzt kommt es darauf an, wenn wir das erkannt haben, das mit unserem Verhalten ihm gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber nachzuweisen. Wir reden ja immer von Beziehung. Glaube ist Beziehung. Beziehung ist Glaube, Glaube ist Beziehung, Beziehung ist alles Beziehung. Es ist auch Beziehung zu Gott, natürlich. Gott stellt uns ja wieder in eine Beziehung zu ihm. Aber auch hier sehe ich jetzt als Laie, man könnte auch sagen Laienprediger, ist vielleicht auch gut, also Hobbyprediger, Laienprediger. Und ich sehe das ja immer nur so von so einem Laienstandpunkt aus. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir Beziehung manchmal nur so verstehen, dass wir uns schöne Gedanken um Gott machen und ganz viel meditieren. Ganz viel beten, ganz viel meditieren, ganz viel uns mit frommen Gedanken beschäftigen. Und da ist nichts Falsches dran. Aber das ist nur ein Teil der Beziehung. Der zweite Teil ist, dass Johannes sagt, und dann macht's genau so, wie ich es gemacht habe. Wenn wir sagen, Gott ist nur gut und in Gott ist nur Licht, dann gewinnt dieses Licht in uns Gestalt, wenn wir es genauso machen wie unser Herr. Das ist auch Gottes Beziehung. Und manchmal werden nicht nur die Kinder dick, die auf dem Sofa liegen bleiben, sondern auch wir als Gemeinde werden schwerfällig, wenn wir das nicht tun, was Jesus getan hat. Und ich bin auch gleich fertig. Wie spät haben wir es denn? Ach, die liebe Zeit. Ich greife nur zwei Aspekte raus, wie Jesus das getan hat. Das eine ist die Fußwaschung. Wir sind dazu berufen, dem Bruder und der Schwester den Dreck von den Füßen zu waschen. Und ja, es ist so, dass wir uns dreckig machen im Laufe unseres Lebens. Das bleibt auch bei keinem von uns aus. Aber wir als Brüder und Schwestern sind dazu berufen, unseren Brüdern und Schwestern den Dreck von den Füßen zu waschen. So hat es Jesus gemacht und so sollten wir es auch machen. Und wenn wir einem, der uns nicht gut getan hat, auch in der Gemeinde, keine Vergebung zusprechen, dann tun wir es nicht so, wie Jesus das getan hat. Und wie selbstverschuldet oder ob die Schuld groß ist oder klein ist, spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Spielt gar keine Rolle. Wir sollten uns den Dreck von den Füßen waschen. Das hat Jesus getan. Und er sagt in diesem Zusammenhang, wer unter euch groß sein will, auch wieder so was Revolutionäres, wer unter euch groß sein will, der sammle Erkenntnis. Nee, der sei euer Diener. Punkt 1. Punkt 2, es wird noch schlimmer. Wenn ich mir überlege, wie Jesus agiert hat, dann fällt auf, dass, und das ist die zweite Parallelstelle in der Lutherbibel zu diesem Vers, dass Jesus auch gelitten hat. Und in diesem Leiden, 1. Petrus 2, Vers 21 bis 23, sehr herausfordernd, könnt ihr mal lesen zu Hause, 1. Petrus 2, 21 bis 23, und in diesem Leiden für uns zum Vorbild in der Nachfolge geworden ist. Im Leiden. Das aus meiner Sicht immer noch auserwählte Volk Gottes ist das Volk, was am meisten leidet in der Menschheitsgeschichte. Und Jesus hat die Welt nicht gerettet beim letzten Abendmahl, sondern hat die Welt gerettet durchs Leiden. Er hat die Welt gerettet am Kreuz. Und Johannes sagt, wenn ihr diesen Jesus verinnerlicht habt oder verinnerlichen wollt, dann macht so, wie er es gemacht hat. Und ich habe zweitens manchmal den Eindruck als Laienprediger, dass wir deswegen schwerfällig geworden sind in unseren Gemeinden, weil wir nicht leidensfähig sind, weil wir leidensscheu sind. Mein persönlicher Eindruck, ich kenne euch zu wenig, also, aber mein Eindruck ist es schon, dass wir eher solchen Gedanken zugänglich sind, dass wenn Gott uns liebt und Gott Licht ist und wir Jesus nachfolgen, dann müsste es uns in irgendeiner Form doch gut gehen. Das steckt ganz tief in uns drin. Jesus hat die Welt durch Leiden errettet. Ich gebe den Gedanken einfach nur so mal weiter. Und Johannes sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Also, das waren jetzt die fünf Sätze. Genau. Und man kann diese fünf Sätze tatsächlich ganz am Ende, so fürs tägliche Leben, in dem Gebot, das Jesus gegeben hat und alles zusammenfasst, auch hier zusammenfassen. Und die Zusammenfassung finden wir in Vers 10. Da steht, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Jesus hat gesagt, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann habt ihr das ganze Gebot erfüllt. Und Johannes fasst es hier so zusammen, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und wer das nicht tut, der ist nicht im Licht. Und ich würde mir wünschen, für mich, dass viel mehr von diesem Licht in mir Gestalt gewinnt. Und ich würde mir das für uns wünschen, auch für euch hier im Kriegsbad. Und ich würde mir das für die ganze westliche Kirche und Gemeinde wünschen, dass da wieder ein bisschen mehr Licht reinkommt. Und ich glaube, es kommt, wenn ich Johannes richtig verstanden habe, dann kommt es dadurch, dass wir wieder neu anfangen oder immer wieder neu diesem Jesus nachfolgen. Und dazu wünsche ich euch alles Gute. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass alles, was du getan hast, genügt. Und dass ich nirgendwo anders suchen muss, sondern dass ich zu dir nach Hause kommen kann. Und dass du mein Leben erneuern möchtest und dass du mir Leben schenken möchtest. Leben, was bestehen bleibt, wie Leben, was vollkommen ist. Und ich bitte dich, dass du mir in diesem Sinne dein Licht schenkst und die Kraft, das in der Welt auszuleben. Das wünsche ich uns für uns alle. Amen.